Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Schwärme winziger Roboter, die zum Beispiel Feinde bekämpfen oder Krankheiten heilen. Diese sogenannten Nanobots kommen in Büchern und Filmen der Science Fiction vor. Doch diese Idee ist der Realität näher, als man denken möchte, wie wir im Verlauf der Sendung noch sehen werden. Außerdem geht es bei uns heute um positive Nebenwirkungen einer Impfung und jetzt gleich um tödliche Sommerhitze. Im Studio ist Arndt Reuning. Wir haben gerade mal Anfang August und doch schon in diesem Sommer zwei starke Hitzewellen hinter uns. Die eine im Juni, die andere im Juli. Bei beiden kratzten die Höchsttemperaturen an der 40-Grad-Marke. Nun werden seit Beginn der Corona-Pandemie die Sterbedaten der Standesämter viel zügiger eingesammelt und ausgewertet als vorher. Deshalb liegen jetzt schon die vorläufigen Ergebnisse für die beiden jüngsten Hitzeepisoden in Deutschland vor. Über diese Abschätzung der hitzebedingten Sterbefälle berichtet Volker Mrasek.
Die Analyse für den gesamten Juli ist noch nicht fertig, aber bis zur 29. Kalenderwoche hat das Statistische Bundesamt die Meldungen aller diesjährigen Sterbefälle in Deutschland schon ausgewertet. Damit liegen jetzt erste Daten für die Zeit der jüngsten Hitzewelle vor, denn die fiel in die Kalenderwoche vom 18. bis 24. Juli. Die Demografin Marieke Smilde-Becker mit den vorläufigen Zahlen.
In der 29. Kalenderwoche liegen wir aktuell bei 20.600 Todesfällen insgesamt und das sind 3.900 Fälle, die wir über dem mittleren Wert der vier Vorjahre liegen.
Man spricht von Übersterblichkeit. In der so brütend heißen vorletzten Juliwoche war sie damit deutlich erhöht, um 23%. Die Wiesbadener Wissenschaftlerin weiß es noch nicht genau, aber sie geht davon aus, nur etwa 500 der fast 4.000 zusätzlichen Todesfälle in der Hitzewoche hatten mit Covid-19 zu tun.
Im Juni sind wir aktuell, das sind natürlich auch immer noch hochgerechnete Werte, das sind nicht die finalen Werte, aber im Juni sind wir aktuell bei 78.000, 79.000 Todesfällen. Der Wert liegt 5.000 bis 6.000 über dem Vergleichswert. Und wir sind da bei 1.300 Covid-19-Todesfällen.
Der Verdacht, der sich daraus ergibt, die jüngsten Hitzewellen im Juni und Juli haben vermutlich beide weit über 3.000 Todesopfer in Deutschland gefordert, zusammen womöglich 7.000 oder mehr.
Wir kennen diesen Effekt aus Vorjahren. Auch im letzten Jahr 2021 hatten wir in Kalenderwoche 24, das war Mitte Juni, genau so ein Peak, eine ganz heiße Woche und die Sterbefallzahlen sind deutlich über den Vergleichswert geschossen.
Stefan Muters arbeitet im Zentrum für medizin-meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes in Freiburg. Auch er ist sich sicher.
Die Erfahrung der Vergangenheit und die Ergebnisse von statistischen Modellen weisen ganz klar darauf hin, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen diesen Hitzewellen und den zusätzlich aufgetretenen Todesfällen.
Umbringen könne Hitze vor allem Menschen, die gesundheitlich angeschlagen seien, sagt der Biometeorologe.
Also Menschen mit Vorerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auch Menschen mit Atemwegserkrankungen sind sehr stark betroffen. Generell ältere Menschen und pflegebedürftige Menschen, eben auch deswegen, weil diese Menschen schon häufiger unter Vorerkrankungen leiden. Wenn wir über die Sterbefälle reden, dann geht es natürlich vor allem um ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen.
Die meisten Hitzetoten in Deutschland forderte zuletzt der Rekordsommer 2003.
Da hatten wir eine sehr lange Hitzewelle im August. Da kamen wir im Laufe des Sommers auf ungefähr 10.000 Menschen, die zusätzlich während dieser Hitzewellen verstorben sind.
Heute, fast zwei Jahrzehnte später, gehen die Opferzahlen noch immer in die Tausende. Stefan Muters findet, wir müssen und sollten das nicht hinnehmen.
Ja, ich denke schon, dass wir als Gesellschaft in der Lage sind, einen Teil dieser zusätzlichen Todesfälle definitiv zu vermeiden, indem wir uns besser vorbereiten auf Hitzewellen, indem wir uns im gewissen Maß daran anpassen. Also da ist definitiv noch Potenzial vorhanden, dass wir besser mit der Hitze umgehen lernen. Also dass man konkret die Personen und die Bevölkerungsgruppen, die gefährdet sind, dann erreicht, um sie erstmal darauf hinzuweisen, dass es wichtig ist, in den nächsten Tagen ausreichend zu trinken und die Hitze nach Möglichkeit zu vermeiden.
Frankreich hatte im Rekordsommer 2003 rund 15.000 Hitzetote zu beklagen. Die Rathäuser richteten daraufhin Register ein, die Seniorinnen und Senioren erfassen, vor allem Alleinstehende. Seither werden sie vor Hitzewellen gewarnt und mit ausreichend Wasser versorgt. Viele Pflege- und Altenheime wurden zudem klimatisiert. An Frankreich, empfiehlt Stefan Muters, sollten wir uns durchaus ein Beispiel nehmen.
Deutschland ist da meiner Meinung nach eher noch so ein bisschen in den Startlöchern.
Die Sommerhitze schlägt sich in den Sterblichkeitszahlen nieder. Ein Beitrag von Volker Mrasek war das. Impfstoffe gelten als hochspezifisch, denn sie zielen genau auf den Erreger, gegen den sie entwickelt wurden. Deshalb ist ja auch die Anpassung der Corona-Impfstoffe an die Virenvarianten aktuell ein heißes Thema. Schon in den 80ern stellte sich allerdings in Afrika heraus, dass Lebendimpfstoffe wie die gegen Masern oder gegen Tuberkulose auch vor anderen Infektionen schützen. Ein Forschungsteam aus Australien berichtet nun im Fachmagazin Science Advances, woran das liegen könnte. Volkart Wildermuth mit den Einzelheiten.
Der Impfstoff BCG wird schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts gegen die Tuberkulose eingesetzt. Bei Erwachsenen ist seine Wirkung gering, aber Neugeborene schützt er vor der besonders gefährlichen Tuberkulose im Blut. Und nicht nur das, wie Daten aus dem westafrikanischen Guinea-Bissau zeigen.
Die BCG-Impfung senkt die Sterblichkeit bei Neugeborenen um ein Drittel.
Ein großer Effekt, der darauf beruht, dass der Tuberkulose-Impfstoff nicht nur wie erwartet das Risiko für die Tuberkulose senkt, sondern zusätzlich auch das vieler viraler Infektionen. Die dänische Epidemiologin Christine Benn untersucht am Bandem Health Project solche unspezifischen Effekte von Impfstoffen und konnte sie mit ihrem Team bei Lebendimpfstoffen wie denen gegen Masern, Polio und eben bei BCG nachweisen. Über viele Jahrzehnte fanden die Daten aber keine Beachtung. Schließlich widersprachen sie der Vorstellung von der hochspezifischen Wirkung der Impfung. Das ändert sich langsam, auch weil die dahinterliegenden Mechanismen verstanden werden. Daran forscht ein Team in Australien. Dort spielen Infektionen in der Kindheit eine geringere Rolle als in Afrika, aber die BCG-Impfung senkt wohl auch das Risiko einer Neurodermitis. Das zeigt unter anderem die Melbourne Infant Study. Die Blutproben der BCG-geimpften Kinder hat nun die Ärztin Samantha Bannister genau untersucht.
Wir haben uns epigenetische Veränderungen in Immunzellen angesehen. Das sind sozusagen die Satzzeichen auf der DNA, die regeln, wie sie abgelesen wird. Und das beeinflusst die Produktion der Eiweiße und damit die Immunantwort.
Schon kurz nach der Impfung finden sich an vielen Stellen im Erbgut der Immunzellen neue epigenetische Markierungen. Nach und nach bildet sich dann ein Muster heraus, das auch ein Jahr später noch stabil nachweisbar ist. Die epigenetischen Veränderungen passen zur unspezifischen Aktivierung des angeborenen Immunsystems.
Wir sehen sie in Genen, die an Interferonsignalen beteiligt sind. Und Interferon ist ein wirklich wichtiges Schlüsselmolekül für die Abwehr von Viren. Die Veränderungen hier legen nahe, dass BCG die Herstellung von Eiweißen der Immunabwehr beeinflusst.
Die körpereigene Abwehr achtet verstärkt auf Viren und kümmert sich weniger um andere Reize. Deshalb senkt die Impfung mit BCG wohl auch das Neurodermitis-Risiko, wie eine Meta-Analyse nahelegt, die demnächst veröffentlicht werden wird. In Industrienationen könnten in Zukunft Eltern mit schwerer Neurodermitis über eine BCG-Impfung ihrer erblich vorbelasteten Kinder nachdenken. Im globalen Süden sollte sie aber wirklich allen Neugeborenen angeboten werden, denn hier geht es um einen zusätzlichen breiten Schutz gegen lebensbedrohliche Infektionen. Christine Benn hofft, dass die Ergebnisse aus Australien helfen, weitere Kliniken zu überzeugen, wirklich alle Kinder mit BCG zu impfen.
So there's really a low-hanging fruit out there in terms of.
Das wäre wirklich einfach umzusetzen. BCG ist so billig. Auch wenn nur ein Kind da ist, sollte das Fläschchen geöffnet werden. Die Weltgesundheitsorganisation sollte sagen, dass man keine Gelegenheit vergeuden darf, ein Kind mit BCG zu impfen.
Die positiven Nebenwirkungen des BCG-Impfstoffs, vorgestellt von Volkart Wildermuth. Im Jahr 1966 kam der Film »Eine fantastische Reise« in die Kinos. Darin begibt sich ein geschrumpftes U-Boot auf die Fahrt durch den Körper eines Patienten, um ein lebensbedrohliches Blutgerinnsel mithilfe eines Laserstrahls aufzulösen. Etwas ganz Ähnliches hat auch ein Biotechnologenteam in Barcelona vor. Aber nicht im Film, sondern in der Realität. Und mit einem ganzen Schwarm von Tauchrobotern. Michael Lange hat sie sich vor Ort zeigen lassen.
Ein ganzer Schwarm winziger Roboter soll in diesem Tropfen Lösung schwimmen. Zu sehen ist aber nichts.
Erst der Blick durch das Mikroskop macht kleine Kugeln sichtbar, ähnlich wie Bakterien. Doch anders als Bakterien bestehen diese Nanobots aus Siliziumdioxid, auch Kieselsäure genannt, verrät der Chemiker Samuel Sanchez.
Unsere Nanobots besitzen einen recht simplen Aufbau. Von außen sehen sie aus wie Kugeln oder winzige Bälle. Aber sie besitzen einen eigenen Antrieb, eine Art Propeller, der die Kugel durch die Flüssigkeit bewegt, wie einen Torpedo. Die Bewegung entsteht durch eine Strömung, die die kleinen Partikel vorwärts treibt.
Das Team vom Institut für Biotechnologie in Katalonien, IBEC, hat den Antrieb entwickelt. Die Nanobots bewegen sich damit nicht zielgerichtet, eher chaotisch. Sie erreichen eine Geschwindigkeit von gerade einmal 4 Mikrometern pro Sekunde. Das entspricht dem doppelten Kugeldurchmesser oder umgerechnet 2 Körperlängen. Als Propeller der Nanobots wirken Enzyme, die eine chemische Reaktion katalysieren. Als Treibstoff nutzen sie Harnstoff.
Man verwendet Urease, ein Enzym, das den Harnstoff umsetzt. Genau die gleiche Substanz wie in unserem Urin. Das Ganze funktioniert wie ein Düsenantrieb, der die Kugel nach vorne treibt. Und das für eine lange Zeit. Harnstoff ist ein großartiger Treibstoff.
Die Urease spaltet den Harnstoff in Kohlenstoffdioxid und Ammoniak. Diese chemische Reaktion liefert die nötige Energie zum Antrieb der Nanobots. Die Enzyme sehen zwar nicht aus wie Propeller, aber wenn sie aktiv sind, erzeugen sie eine Strömung, die die Nanobots vorantreibt. Allerdings nicht zielgerichtet und sehr langsam. Im Labor funktioniert der Antrieb wunderbar. Der Schwarm der Mini-Roboter bewegt sich nach einigem Hin und Her dorthin, wo der Harnstoff ist. Auch im lebenden Organismus haben die Biotechnologen um Samuel Sanchez das schon ausprobiert. Natürlich dort, wo von Natur aus genug Harnstoff vorhanden ist, in der Blase einer Maus. Sie wollen jetzt untersuchen, ob die Nanobots sich programmieren lassen, sodass sie gezielt Tumorzellen bekämpfen.
Wir haben ein Mausmodell erzeugt und spritzen Krebszellen in die Blase der Mäuse. Dort vermehren sie sich und bilden Tumoren. Jetzt erproben wir, wie wir die Nanobots dazu bringen, die Tumorzellen zu bekämpfen. Sie sollen den Tumor gezielt aufsuchen und darin eindringen.
Die gezielte Tumorerkennung gelingt mit Hilfe von Antikörpern. Die künstlich hergestellten Immunmoleküle passen genau zur Oberflächenstruktur der Tumorzellen. Wenn ein Nanobot auf eine Tumorzelle trifft, bindet der Antikörper an die Tumorzelle und der Mini-Roboter bleibt daran haften. Später sollen die Nanobots Wirkstoffe freisetzen, die den Tumor bekämpfen.
So ist eine präzise Therapie gegen Blasenkrebs denkbar. Nanobots, maßgeschneidert für jeden Patienten. Ob das funktioniert, möchten wir gerne am Patienten ausprobieren, in 3 oder 5 Jahren.
Auch andere Teams entwickeln ähnliche Nanobots. Manche navigieren selbstständig durch den Körper. Andere werden von außen mit Magnetfeldern oder Lasern gesteuert. Welche Methode das Rennen machen wird, ist noch nicht entschieden. Aber an den Gedanken, dass kleine Roboter durch unseren kranken Körper flitzen werden, müssen wir uns irgendwann gewöhnen.
Nanobots, winzige Roboter unterwegs im Dienst der Medizin, Michael Lange berichtete. Die Erderwärmung ist nicht nur an Land vielerorts messbar, auch die Ozeane heizen sich auf. Regional kann das zu mehr Wind führen und damit zu höheren Wellen und veränderten Meeresströmungen. Und die können ihrerseits wieder das Klima beeinflussen, da es einen Rückkopplungseffekt gibt zwischen diesen Systemen. Und genau diesen Effekt möchten Fachleute besser verstehen. Weil es aber nicht so einfach ist, Wellen auf dem offenen Ozean zu vermessen, muss das aus dem Orbit heraus geschehen. Guido Meyer berichtet.
Auch wenn der Großteil dieses Planeten von Ozeanen bedeckt ist, das heißt noch lange nicht, dass es einfach wäre, diese Wassermassen im Detail zu untersuchen. Céline Tison von der französischen Weltraumagentur CNES bringt das Problem auf den Punkt.
Es ist schwierig, den Ozean zu beobachten. Das geht eigentlich nur in Küstennähe. Dort kann man Bojen am Meeresboden verankern. Mitten im Ozean ist das Wasser zu tief dafür. Um neben punktuellen Analysen durch Messbojen ein umfassenderes Bild zu bekommen, ist es hilfreich, über den Dingen zu schweben und von oben zu schauen. Denn aus dem All können wir den gesamten Ozean beobachten.
Mit Satelliten in der Umlaufbahn lassen sich beispielsweise Wellen vermessen oder die Stärke des Windes, der sie verursacht. Das versuchen Franzosen und Chinesen seit Ende 2018 mit dem gemeinsamen Projekt CFO-SAT, dem China-France Oceanography Satellite.
Other satellites can explore either the wind or the waves.
Andere Satelliten können entweder den Wind untersuchen oder die Wellen. Wir können erstmals beide Beobachtungen kombinieren und so besser verstehen, wie sich Wind und Wellen gegenseitig beeinflussen.
Die Höhe der Wellen vermisst CFO-SAT mit Radarstrahlen, die vom Wasser reflektiert und zurück zum Satelliten in der Umlaufbahn geschickt werden. Das ging auch bislang schon, aber neu sei nun die dreidimensionale Vermessung der Wellen, ergänzt Fabrice Collin vom privaten französischen Forschungslabor Ocean Data Lab. CFO-SAT dreht sich 5-mal in der Sekunde um die eigene Achse. Somit tasten seine Radarstrahlen jede Welle aus unterschiedlichen Winkeln ab. Dadurch erhalten wir nicht nur Informationen über die Höhe der Wellen, sondern auch über ihre Länge. Und aus diesen Daten können wir wiederum die Bewegung und die Geschwindigkeit der Wellen berechnen, über die der Satellit hinwegfliegt.
As long as the satellite crossed the ocean.
Die CFO-SAT-Mission war ursprünglich auf nur 3 Jahre angelegt. Doch Frankreich und China haben sie kürzlich um 2 Jahre verlängert. Denn es gibt noch viel zu tun. Als nächstes wollen Forscher den Zusammenhang zwischen Wellen, Wind und dem Anstieg des Meeresspiegels untersuchen. Denn der interessiert besonders Wissenschaftler wie Art Stoffelen vom Königlichen Niederländischen Meteorologischen Institut in De Bilt.
I'm from the Netherlands. In the Netherlands about half of the people actually live below sea level.
Bei uns in den Niederlanden lebt die Hälfte der Bevölkerung unterhalb des Meeresspiegels. Wir sind daher ziemlich besorgt über den Anstieg der Meereshöhe. Satelliten können den Abstand zwischen sich und der Ozeanoberfläche mittlerweile präzise vermessen. So können wir den jährlichen Anstieg des Meeresspiegels millimetergenau bestimmen. Die dreidimensionalen Wellenmodelle, die CFO-SAT liefert, erlauben außerdem Rückschlüsse auf den Wind über dem Meer.
Yeah, that sounds like a miracle, but what happens if you look in a pond?
Auf einem Teich bilden sich bei Wind kleine Wellen. Auf dem Meer passiert das Gleiche. Der Wind erzeugt Wellen, die typischerweise mindestens 1 Zentimeter hoch sind und mit der Windstärke wachsen. Diese Wellen messen wir aus dem All. Aus ihrer Rauigkeit können wir schließen, wie der Wind gerade weht.
To the wind that is blowing above it.
Mithilfe der Daten von CFO-SAT wollen die Forscher besser verstehen, wie sich mehr Wind, höhere Wellen, veränderte Meeresströmungen und die globale Erwärmung gegenseitig beeinflussen. Denn präzisere Erkenntnisse zu den möglichen Rückkopplungseffekten könnten helfen, Klimamodelle zu verfeinern.
Ein Satellit vermisst Ozeanwellen aus dem Orbit heraus. Ein Beitrag von Guido Meyer war das. Und damit kommen wir nun zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Lucian Haas.
Männer haben ein höheres Krebsrisiko als Frauen. Und das hängt offenbar mehr mit geschlechtsbezogenen biologischen Unterschieden zusammen als mit Unterschieden im Verhalten. Etwa, dass Männer mehr rauchen, mehr Alkohol trinken oder andere Ernährungsweisen pflegen. Ein Forschungsteam aus den USA hat Daten einer Gesundheitskohortenstudie mit rund 290.000 Männern und Frauen ausgewertet, mit Blick auf 21 verschiedene Krebsarten und dem zugehörigen Erkrankungsrisiko. Die Studie ist im Fachjournal Cancer erschienen. Bei fast allen Krebsarten zeigte sich, dass sie bei Männern häufiger auftreten als bei Frauen. Allerdings konnten die Forschenden statistisch nur einen kleinen Teil dieses Überhangs mit Verhaltens- und Umwelteinflüssen in Verbindung bringen. Sie schließen daraus, dass biologische Unterschiede zwischen den Geschlechtern, unter anderem auch im Immunsystem, die Hauptrolle spielen bei der erhöhten Krebsanfälligkeit von Männern im Vergleich zu Frauen. Sommerportulak zeigt Pflanzenzüchtern neue Wege zur Dürreresistenz. Alle Pflanzen betreiben Photosynthese, aber nicht alle auf die gleiche Weise. Es gibt 3 typische Stoffwechselwege, bekannt als C3, C4 und CAM. Normalerweise nutzen Pflanzen, je nach Art, immer nur einen dieser Wege. US-Forscher haben jetzt herausgefunden, dass Sommerportulak als einzige bekannte Pflanzenart C4- und CAM-Stoffwechselzyklen in ihren Blättern miteinander kombiniert. Ein Vorteil von Pflanzen mit CAM-Stoffwechsel liegt darin, dass sie die Photosynthese auch bei stärkerem Wassermangel noch effizient betreiben können. Die Forscher hoffen nun, Wege zu finden, um die Fähigkeiten des Portulax auf bestehende C4-Nutzpflanzen wie Mais oder Hirse zu übertragen, um sie dürreresistenter zu machen. Die Studie ist im Fachjournal Science Advances erschienen. Ein Hydrogel macht Impfstoffe auch ohne Kühlung länger haltbar. Für viele Impfstoffe gilt, werden sie nicht ständig gekühlt, degenerieren die darin enthaltenen Proteinwirkstoffe und verklumpen. Ein Forschungsteam der ETH Zürich beschreibt im Fachjournal Science Advances ein neues Verfahren, mit dem Impfstoffe auch bei Zimmertemperatur länger intakt bleiben. Es basiert auf einem Hydrogel aus einem biokompatiblen Polymer. Das Gel umhüllt die Proteine wie eine Art molekulare Frischhaltebox. Gibt man eine Zuckerlösung hinzu, löst es sich auf und gibt die Proteine wieder frei. Vor einem Praxiseinsatz des Hydrogels zur Haltbarmachung von Impfstoffen wären allerdings noch klinische Sicherheitsstudien nötig. In den Alpen gibt es immer mehr Wölfe. Die Zahl der Wolfsrudel wächst dort derzeit um mehr als 25% im Jahr. Das hat der Verein Gruppe Wolf Schweiz, GWS, berichtet. Er setzt sich für ein friedliches Zusammenleben zwischen Menschen und einheimischen Großraubtieren ein. 2021 habe es im Alpenraum nach Schätzungen mehr als 250 Rudel gegeben. In diesem Jahr dürften es bereits über 300 werden. Der GWS-Verein geht davon aus, dass in den Alpen insgesamt Raum für 800 Rudel ist. BioNTech bereitet die Markteinführung von 2 angepassten Omikron-Impfstoffen vor. Die Auslieferung dieser Vakzine könnte bereits im Oktober beginnen, sollten die Behörden sie bis dahin zulassen, teilte das Unternehmen heute mit. BioNTech und Pfizer planen zudem, in den kommenden Monaten klinische Studien zu einer nächsten Generation von Corona-Impfstoffkandidaten zu starten. Dazu gehören Vakzine, die vor allem darauf zielen, die T-Zell-Immunaktivität zu verstärken. Diese schützt in erster Linie vor schweren Erkrankungen.
Das war der Blick in die Forschung heute mit Lucian Haas. Und in unserem täglichen Blick in die Sterne, da geht es heute um ein Zentrum, das sich der Ruhe und der Dunkelheit verschrieben hat.
Sternzeit, 8. August, der Schutz des dunklen und ruhigen Himmels. In einigen Jahren dürften Zehntausende Satelliten um die Erde kreisen. Mit verheerenden Folgen für die Astronomie, denn die Satelliten reflektieren Sonnenlicht und senden Radiostrahlung aus. Daher hat die Internationale Astronomische Union das Zentrum für den Schutz des dunklen und ruhigen Himmels vor der Störung durch Satellitenkonstellationen eingerichtet. Ein paar Wetterforschungs- oder Aufklärungssatelliten waren bisher kein großes Problem. Auf die wenigen Störenfriede am Himmel konnten sich die Fachleute einstellen. Doch die großen Netzwerke für weltweite Internetverbindungen, etwa Starlink und OneWeb, ändern alles. Auf lang belichteten Himmelsaufnahmen sind schon jetzt zahllose Satellitenspuren zu sehen. Radioteleskope sind von den Funksignalen geradezu geblendet. Inzwischen stehen manchmal einige hundert Satelliten gleichzeitig am Himmel. Das neue Zentrum soll auf das Problem aufmerksam machen. Zugleich will man den Fachleuten in aller Welt helfen, dem Problem Herr zu werden, etwa durch spezielle Software, die zeigt, wo wann am Himmel welcher Satellit stört. Zudem setzt man auf einen besseren Schutz durch politische Richtlinien. Auf der Erde stehen Teleskope mit Absicht in Bereichen, in denen die Nutzung von Kunstlicht und Radiostrahlung stark eingeschränkt ist. Im All gibt es solche Zonen bisher nicht. Die Firmen könnten ihre Satelliten so klein, dunkel und radioleise wie möglich bauen. Doch im Konflikt Weltraumforschung gegen das große Internetgeschäft steht die Astronomie wohl auf verlorenem Posten.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann US-Präsident Bidens Klima- und Inflationsprogramm.
Der Podcast von Forschung aktuell. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.